Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Herzlich willkommen zum Vereinbarkeits-Espresso nach der Sommerpause 2024. Ich hoffe, Sie hatten alle einen schönen Sommer. Hier in Berlin macht der Sommer noch keine Pause, beziehungsweise es sieht nicht mal annähernd so aus, dass er sich dem Ende nähert. Ich hoffe, Sie sind gestärkt aus dem Urlaub zurückgekommen und ich freue mich sehr, heute mit Sarah Ickern ins Gespräch zu kommen. Unser kurzer, knackiger Vereinbarkeitsimpuls am Morgen. Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Seit Jahren bist du eine sehr aktive und sehr wichtige Unterstützerin unseres Netzwerkes und dementsprechend freuen wir uns besonders, dass wir heute mit dir ins Gespräch gehen können. Und zwar zu einem sehr spannenden Thema. Wir haben das so ein bisschen als eine provokante These formuliert. Macht uns die Digitalisierung die Vereinbarkeit kaputt? Und darüber wollen wir diskutieren, Sarah. Aber bevor wir loslegen, meine Frage an dich. Wie trinkst du denn deinen Kaffee am Morgen, um wach und fit für den Tag zu werden?
Ich bin ein absoluter Latte Macchiato-Liebhaber, eine Liebhaberin von einem sehr, sehr guten Latte Macchiato, wenn es funktioniert. Dementsprechend auch daheim die Möglichkeit, den Milch aufzuschäumen. So wie auch heute Morgen, wo ich selbst auch eben von zu Hause, also mobil arbeitend tätig bin. Und dann einen guten Espresso mit rein und dann ist es der perfekte Start in den Morgen und für die ersten Meetings.
Ja, absolut, das kann ich bestätigen. Das finde ich auch ein Wachmacher am Morgen. Und der Kaffee kann mir auch nicht fehlen. Super. Liebe Sarah, erzähl uns doch ein bisschen was über dich und vor allem auch deine Firma, damit wir ein bisschen einordnen können, in welcher Branche ihr tätig seid und wir auch dich ein bisschen kennenlernen können.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mich freut es total, heute Morgen eben auch dabei sein zu dürfen. Mein Name, wie eben schon von dir gesagt, ist Sarah Ickert. Bin eine der zwei Geschäftsführerinnen der GPI Consulting GmbH. Wir sind eine Unternehmensberatung mit Sitz an unterschiedlichen Standorten in Deutschland und selbst arbeiten wir noch an viel, viel mehr Standorten. Darauf werden wir sicherlich auch im Gespräch kommen, wie wir organisiert sind. Was tun wir? Wir sind zu Hause in der IT-Branche. Wir sind eine Unternehmensberatung, die digitale Transformation umsetzt und dort in der Verbindung zum einen aus der Technologieseite heraus, also das heißt Softwareentwicklung, IT-Architektur und aber auch aus der Organisationsentwicklung heraus, aus der Kulturentwicklung, weil nur wenn man beides zusammenfasst, funktioniert dann letztendlich auch digitale Transformationsprojekte.
Okay, ich habe ja gerade schon die Grundthese, mit der wir heute arbeiten wollen, ausgesprochen. Ich mache es gerne nochmal. Macht uns die Digitalisierung die Vereinbarkeit kaputt? Hintergrund ist die Überlegung, dass die Digitalisierung ja quasi einen allumfassenden Zugriff auf unsere Zeit hat. Insofern, dass wir ja auch im Feierabend über unser Arbeitshandy angepingt werden können, dass unsere E-Mails, unsere Arbeits-E-Mails eigentlich ständig verfügbar sind und abrufbar sind. Und das ist so ein bisschen die Ausgangsfrage, die wir uns hier stellen. Und meine erste Frage an dich, Sarah, du warst ja auch im Urlaub diesen Sommer. Kannst du denn als Geschäftsführerin mit Familie unterwegs dich komplett aus der Arbeit herausziehen oder bist du erreichbar im Urlaub?
Es gibt Urlaube, wo ich nicht erreichbar bin. Diesen Urlaub war ich tatsächlich erreichbar. Also das heißt mittendrin in diesem Struggle, den du gerade ansprichst. Allerdings mit sehr klaren Vereinbarungen. Also das heißt, vorab wurde zum einen geklärt, wer meine Schnittstelle ist. Das war in dem Fall eben Roberto Richter, der zweite Geschäftsführer. Das heißt, auch fürs gesamte Team war klar, wenn es irgendwas gibt, wenn es Fragestellungen gibt, die an die Sarah gehören, dann gehe ich erstmal zum Roberto. Also das heißt, da war schon mal so diese erste Schnittstelle geklärt, sodass nicht einfach jeder und jede direkt auf mich zukommt. Dann sehr klar geklärt vorab, an welchen Terminen nehme ich wahr, an welchen Terminen bin ich eben auch nicht dabei, um da einfach auch eine Begrenzung zu haben und auch, wann bin ich generell erreichbar. Von dem her hat es sehr gut funktioniert, was mir persönlich auch sehr wichtig war. Und das ist generell aus meiner Sicht einer der sehr wichtigen Komponenten, ist auch zu erklären, warum war ich in diesem Urlaub erreichbar. Weil wenn man darüber spricht, über das Thema der dauerhaften Erreichbarkeit, weil so wie du es gerade gesagt hast, man hat das Handy, man kann zugreifen auch von anderen Geräten einfach auf sein Arbeitskonto, dann ist es natürlich schwierig, wenn dann eine Führungskraft sozusagen genau das vorlebt Und gleichsam möchte man aber, dass alle Kollegen und Kolleginnen es nicht nachmachen. Und von dem her bin ich einfach dann auch ein Fan davon, wenn ich merke, es geht gerade nicht anders aus den und den Punkten heraus und eben auch durch meine Rolle bedingt, es dann zu erklären. Und genau das haben wir eben auch gemacht. Das heißt, wir haben erklärt, wieso, weshalb, warum, um einfach dem Team insgesamt wieder die Sicherheit, die psychologische Sicherheit geben zu können. Ich muss das nicht, ich muss nicht erreichbar sein.
Ach, spannend. Ich glaube, du hast da in deiner Antwort so viele relevante Aspekte schon reingepackt, die wir ein bisschen vertiefen möchten. Ich möchte mal herausheben, zum einen Transparenz und Kommunikation. Das Team soll gebrieft sein, soll wissen, aus welchen Gründen man vielleicht eigentlich auch eine Regel brechen muss, weil es nicht anders geht in dem Zusammenhang. Du hast die Führungskräfte angesprochen, ein ganz wichtiger Aspekt, über den ich auch mit dir noch sprechen möchte, und Absprachen. Das sind, glaube ich, so ein paar Punkte, an denen wir uns gerne entlanghangeln können. Ich möchte aber nochmal einen Schritt zurückgehen und über den Unternehmenstag letztes Jahr reflektieren. Da hatten wir Maike Young von der GPI bei uns zu Gast, und wir haben einen total spannenden Input von ihr bekommen zu der Frage, die wir gerade heute besprechen. Und sie hatte eine interessante These formuliert, die ich ganz kurz mit dir durchsprechen möchte. Nämlich, Maike ist der Meinung, dass die Digitalisierung und dieser Erreichbarkeitsaspekt, den wir gerade ansprechen, sowas ist wie die neue Präsenzkultur. Also ich denke, Präsenzkultur ist nicht ausgestorben. Das merken wir auch immer wieder im Gespräch mit Unternehmen. Allerdings steht sie stark in der Kritik, und es gibt auch viele Unternehmen, die aktiv daran arbeiten, diese in Anführungsstrichen abzuschaffen oder abzuschwächen und eher leistungs- bzw. ergebnisorientiert zu arbeiten. Aber wenn wir uns das so anschauen, steht hier die These im Raum, die Präsenzkultur ist am Aussterben in Anführungsstrichen, aber die Digitalisierung wirft uns in ähnliche Zwänge, in ähnliche Zusammenhänge zurück. Wie siehst du diese These? Wie kannst du die für dich einordnen?
Die These ist insofern spannend, weil sie einfach zeigt, in was für einer Zeit wir leben. Also wir kommen, für mich ist die Corona-Pandemie tatsächlich eine Zäsur. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber ich denke wirklich so mittlerweile in Vor-Corona-Pandemie und Nach-Corona-Pandemie. Und wenn ich schaue in Vor-Corona-Pandemie, dann waren da natürlich die Anfänge von Telearbeitsplätzen und von man darf mal von zu Hause arbeiten noch sehr eingeschränkt. Und dann gab es natürlich die IT-Branche. Auch da erinnere ich mich an das eine oder andere Gespräch, wo es immer dann auch schon hieß, ja, ihr in der IT-Branche, ihr seid da halt schon weiter. Dann kam die Corona-Pandemie und sprich, jeder musste sozusagen reagieren. Und jetzt gibt es die Nach-Corona-Pandemie und jetzt stellt man ja genau das fest, was du gerade gesagt hast. Die einen Unternehmen versuchen, sich zurechtzufinden. Die anderen Unternehmen gehen sehr stark zurück in eine Präsenzkultur mit Widerstand oder auch mit keinem Widerstand. Und für mich zeigt das einfach, dass wir jetzt heute in einer Zeit sind, wo wir unsere Art zu arbeiten und damit auch unsere Kultur neu definieren müssen oder wieder anpassen müssen, weiterentwickeln müssen. Und wenn wir jetzt einmal reingehen in die Gesetzeslage, dann sehen wir ja, dass die Gesetzeslage noch sehr stark ist vor der Corona-Pandemie, ja. Also das heißt, es wurde ja nicht angepasst. Zum Beispiel das Thema der Ruhezeiten, 11 Stunden, ja, Ruhezeit. Ein absolut spannendes Thema, was wir gerade diskutieren in Bezug auf 11 Stunden Ruhezeit. Weil wenn ich jetzt abends um 23 Uhr nochmal geschwind eine Mail checke, breche ich damit schon die Ruhezeit. Dazu gibt es ja jetzt gerade auch im Arbeitsrecht ganz, ganz viel Diskussionen, wo wir einfach sehen, dass die Rechtsseite sozusagen auch sich erst neu finden muss. Das ist so die eine Gesetzesseite. Und das andere ist die Kulturseite. Und wie lebe ich es in meinem eigenen Unternehmen, in meinem eigenen Team, in meinem Umfeld? Und auch da stellt man fest, dass jeder so ein Stück weit in Anführungszeichen auf der Suche ist und es für sich definiert. Und für mich persönlich ist es zu einfach zu sagen, ich gehe einfach wieder zurück, also ich gebe wieder vor, in eine möglichst reine Präsenzkultur zu gehen, weil das einfach nicht mehr der Arbeitsrealität entspricht und man damit aus meiner Sicht sich einfach sehr, sehr viele Chancen nimmt und es auch nicht mehr zurückdrehbar ist.
Ja, und ich denke auch, dass die Erwartungshaltung der Arbeitnehmenden ja auch definitiv transformiert wurde durch die Pandemie, und viele ja auch die Vorteile gerade in Vereinbarkeitsfragen von Remote Work und flexiblen Arbeitszeiten auch kennen und schätzen gelernt haben. Und ich finde es auch interessant, wieder diesen Punkt, den sehe ich immer wieder im Gespräch mit Unternehmen, dass die Arbeitsschutz- oder Arbeitszeitgesetze tatsächlich einer gelebten Vereinbarkeit durchaus auch im Wege stehen können. Und ich glaube auch, dass wir hier eine grundlegende Diskussion brauchen. Und ich weiß auch, dass viele Unternehmen bei uns im Netzwerk bereit sind, diese Diskussion auch zu führen. Und es wäre toll, wenn wir an der einen oder anderen Stelle die Gelegenheit haben werden, die auch zu moderieren von unserer Seite. Mal gucken, wo
Absolut.
Wir da hinkommen.
Du hast gerade gesagt, ne, die Erwartungshaltung der Arbeitnehmenden, und der Fakt ist ja auch, wir haben keine Rahmenbedingungen, in denen man eine Vereinbarkeit wirklich gut leben kann innerhalb von Deutschland. Ja, also wenn ich jetzt einfach mal aus meiner persönlichen Thematik herausschaue, einfach auch mit einer Familie im Hintergrund, das ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine reine Präsenzkultur, hätte nicht die Möglichkeiten des Mobilarbeitens, des digitalen Arbeitens, das wäre überhaupt nicht vereinbar. Das heißt, für mich steht völlig außer Diskussion, dass man irgendwas wieder zurückdreht, sondern man muss es aus meiner Sicht noch viel mehr nach vorne drehen, um überhaupt dem gerecht werden zu können, um eine Vereinbarkeit, für die ihr ja einfach auch steht und die ihr voranbringt, mit eurem Netzwerk überhaupt gewährleisten zu können.
Dann lass uns doch mal schauen, wie ihr in der GPI versucht, das umzusetzen. Und ein paar Leitlinien haben wir ja schon herausgearbeitet, und ich würde ganz gerne mit dir bezüglich der Kommunikation mit den Beschäftigten sprechen. Ne? Es ist ja dieser Impuls, wir kennen es wahrscheinlich alle aus unserer Arbeitswelt, abends mal eben nochmal die E-Mails zu checken, ist für viele da. Und ich glaube, darüber haben wir auch im Vorfeld schon gesprochen, Sarah, dass Arbeitgeber sehr gut daran tun, hier klare Regeln zu kommunizieren und mit den Beschäftigten auch auszumachen. Wie lief denn dieser Prozess bei der GPI und wo steht ihr da heute? Wie würdest du das einschätzen?
Vielleicht ganz kurz einfach auch als Rahmen nochmal für diejenigen, die zuhören. Wir sind als GPI Consulting in einem Remote-First-Kontext unterwegs. Also das heißt, für uns gilt die Richtlinie als Unternehmen, dass wir sagen, wir arbeiten von dort, wo unsere größte Wertschöpfung ist. Bedeutet, das kann im Büro sein, das bedeutet, das kann bei unseren Kunden vor Ort sein, das bedeutet auch, man kann mobil arbeitend von zu Hause tätig sein. Das ist schon mal so unser grundsätzlicher Rahmen, auf den wir uns geeinigt haben, auch gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden. Dann ist es so, das, was du gerade angesprochen hast, wir sind sehr stark in einem Miteinander unterwegs, auch was unsere Leitlinien angeht. Leitlinien bedeutet bei uns, was ist ein Wertekonstrukt, was ist ein Wertekontext, in dem wir zu Hause sein möchten. Den gibt es schon sehr lange. Also wir sind 2009 gegründet worden. Die ersten Leitlinien sind dann 2011 prozessual entstanden, und die werden regelmäßig immer wieder gechallenged. Gechallenged insofern, dass es Workshops dazu gibt, dass wir uns in Präsenztreffen dazu austauschen, um sozusagen immer wieder auch uns anzupassen. Weil wenn wir allein mal schauen, von 2009 bis 2024 hat sich ja einfach auch sehr viel getan. Das zum einen. Zu diesem berühmten abends nochmal geschwind die Mails checken und wie gehen wir damit um? Es ist zum einen so, dass wir in einer unserer Leitlinien verankert haben, ich gebe auf mich und auf meine Kollegen und Kolleginnen acht. Also so dieses gegenseitige Aufeinander acht geben und dementsprechend auch die Möglichkeit, das auch offen anzusprechen und zu sagen, Mensch, du hast mir jetzt um 22 Uhr nochmal eine E-Mail geschickt. Warum, wieso, weshalb? Also ist in deinem Projekt einfach total viel los, oder war das vorneweg abgestimmt, weil eben aus einem Kontext heraus, wo es für dich besser passt? Also da haben wir eine sehr große Freiheit. Das andere ist, dass wir es tatsächlich auch in unserer Personalentwicklung verankert haben. Das heißt, in unseren Personalentwicklungsgesprächen sprechen wir über den Punkt, inwieweit der Mitarbeitende in der Lage ist, sich abzugrenzen und inwieweit der Mitarbeitende in der Lage ist, in dieser digitalen Arbeitswelt, die ja auch sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun hat, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, diesen Aspekt, wie derjenige sich damit zurechtfindet, um dann davon wieder einzelne Maßnahmen ableiten zu können.
Okay, du hast Selbstverantwortung angesprochen, du hast auch Remote First als grundsätzliches Arbeitsmodell angesprochen. Viele Beschäftigte, gerade in der IT-Branche, soweit ich das mitbekommen habe, schätzen Remote First sehr. Das ist die Arbeitsweise, die sie sich wünschen. Ich weiß aber auch, und das kam auch im Vorgespräch mit dir raus, Sarah, dass Remote First nicht für alle funktioniert, beziehungsweise viele hier auch Unterstützung brauchen, gerade wenn es um die Organisation von Arbeitsprozessen geht. Wie schätzt du das ein? Wie geht ihr damit um?
Man darf es aus meiner Sicht überhaupt nicht unterschätzen. Ich finde, es ist sehr einfach gesagt, wir machen Remote First, wir geben die Freiheit raus und wir erwarten einfach Leistung. Und wenn die Leistung nicht kommt, dann ist einfach der Mitarbeitende schuld und dann holen wir ihn einfach wieder zurück und dann muss er 5 Tage wieder im Office sein. So, also so einmal kurz den Zyklus. Und das ist einfach viel zu kurz gegriffen. Wenn wir, also jede Person ist für sich unterschiedlich und ist auch unterschiedlich in der Lage zu schauen, wie lange brauche ich überhaupt für ein Arbeitspaket, kann ich das in der Zeit abhandeln, was brauche ich dafür? Und von dem her schaue ich persönlich auf das Thema sehr, sehr differenziert drauf. Ich bin der Meinung, dass es ganz viel Kommunikation, Führung im Sinne von Miteinander benötigt. Eine gute digitale Arbeitskultur benötigt mehr Kommunikation, weil all dieses, wir treffen uns einfach mal sowieso, weil wir zusammen im Büro sind, findet nicht statt. Also das heißt, du brauchst ja eine direktere Kommunikation, indem ich bewusst jemanden anrufe oder indem ich bewusst ein Meeting einstelle. Von dem her schaue ich da persönlich sehr differenziert drauf. Und man darf auch nicht vergessen, auch gewisse Gespräche funktionieren dann besser, wenn ich mich doch persönlich sehe. Also auch dieses Thema in der Führung einschätzen zu können, ist derjenige gegenüber jetzt in der Lage, mit mir das Thema virtuell zu besprechen oder macht es mehr Sinn zu sagen, wir treffen uns vor Ort. Also das sind alles Aspekte, wo ich sage, da muss man sehr genau reinschauen und einfach einen Aushandlungsprozess sozusagen eingehen. Und wenn ich jetzt natürlich, ne, wir sind als GB Consulting sehr klein im Gegensatz zu großen Konzernen oder zu großen Mittelständlern, dann muss ich dort eben auf eine Teamebene gehen, ja, also wirklich im kleinsten Kreis sozusagen anfangen und von dort aus mir dann eben die Arbeitskultur gestalten.
Okay, bevor wir etwas genauer auf die Führungskräfte eingehen, möchte ich dich fragen, inwiefern ihr die Kommunikation mit euren Beschäftigten aufsetzt. Ne, du hast gesagt, es braucht mehr Kommunikation, sei es jetzt strukturiert oder zwischen Tür und Angel oder wie auch immer über Teams. Habt ihr denn einen Prozess, um genau diese Punkte herauszuarbeiten mit den Beschäftigten? Wie geht's euch gerade in digitalen Arbeiten? Kriegt ihr das hin mit der Vereinbarkeit? Könnt ihr euch wirklich auf eure Familie konzentrieren, wenn ihr nicht arbeitet? Wie evaluiert ihr das?
Zum einen ist es so, dass wir eine Meetingstruktur aufgesetzt haben, die dazu führt, dass wir sehr regelmäßig alle gemeinsam im Austausch sind, also spätestens alle 2 Wochen, dass man wirklich einmal das gesamte Team hat. Dann natürlich, wir sind auch in der Microsoft-Welt zu Hause, gibt es verschiedene Teams-Kanäle, wo eben auch wir beispielsweise einen Kanal haben, Eltern@GPI. Der wurde auch von Eltern gegründet, also wirklich komplett einfach, hey, wir sitzen alle in einem Boot, wir haben alle dieselben Themen, egal in welchem Bundesland wir in Deutschland zu Hause sind, die sich darüber einfach austauschen. Wir haben eine enge Begleitung durch unsere Personal, eben, dass eben da immer wieder sehr eng geschaut wird, dass es dort eben einfach auch Angebote gibt. Wir arbeiten bewusst mit einem Mitarbeiterunterstützungsprogramm zusammen, worauf wir auch immer wieder hinweisen, wo wir sagen, da kannst du dich auch anonym melden, weil jetzt auch nicht jeder Mitarbeitende möchte sein Vereinbarkeitsproblem mit seiner Führungskraft besprechen. Also auch da bieten wir einfach die Möglichkeit, dort eben Unterstützung, Beratung zu erhalten.
Ja, das ist ein Aspekt, den ich immer wieder im Gespräch höre, dass man quasi Stellen schafft, die jetzt nicht ein bisschen außerhalb der Hierarchien und den
Genau.
unmittelbaren Organisationsstrukturen stehen, um da eben einen Raum zu haben, um offen in Anführungsstrichen sprechen zu können. Selbst wenn man sich als Arbeitgeber alle Mühe gibt, Transparenz zu schaffen und Offenheit und eben auch Probleme besprechen zu können, glaube ich, ist es für viele ein guter Weg, hier eine neutrale Stelle einfach zu haben als Anlaufstelle.
Ja.
Ja, spannend. Und du hattest die Führungskräfte ja angesprochen, ne? Und das ist dieses Thema der Erreichbarkeit ist durchaus auch Teil der Personalgespräche, hattest du gesagt. Wie befähigt ihr denn sonst die Führungskräfte bei der GPI Consulting, um zum einen sensibilisiert zu werden für die Bedarfe auch der Beschäftigten, von wegen, ne? Vereinbarkeit bedeutet eben auch, dass man zu klaren Zeiten eben nicht erreichbar ist. Und wie gehen die damit um?
Tatsächlich ist es so, dass auch wenn wir eingestiegen sind mit meinem Urlaub, in dem ich erreichbar war, ich eine absolute Verfechterin davon bin, dass wenn Feierabend ist, ist Feierabend und wenn Urlaub ist, ist Urlaub. Und das gilt für alle Beschäftigten. Und ich bin dann eher wirklich die, wenn ich das erlebe, gerade jetzt sage ich mal am Feierabend, dass ich dann wirklich auch nachfrage, das, was wir ja auch schon hatten. Es ist so, dass wir dieses Thema sehr stark im Führungskreis immer wieder besprechen, und zwar diese Arbeitskultur insgesamt. Also das heißt, Remote First, wie läuft es gerade für uns? Wie läuft es mit der Vereinbarkeit? Wie läuft es mit der Entgrenzung? Wir gucken uns Überstunden regelmäßig an, um einfach zu schauen, gibt es da Tendenzen? Wir schauen uns teilweise auch in Einzelfällen, schauen wir uns dann auch an, hey, war das jetzt eine Ausnahme, dass der nochmal sehr spät oder die nochmal sehr spät geantwortet hat? Dann erstmal ein Auge darauf legen und dann persönlich ins Gespräch zu gehen. Es ist so, dass von der einen Führungskraft von uns zusammen mit ihrem Team auch nochmal Reflexionsbögen erstellt wurden, wo es eben auch darum geht, sich zum einen selbst zu reflektieren, wie komme ich zurecht in dem gesamten Konstrukt Remote First, also nicht nur in der Entgrenzung, das als ein Teil, sondern in der digitalen Arbeitskultur insgesamt, um das dann auch nochmal für sich persönlich, dann mit dem Team zu reflektieren, um da auch nochmal eine Unterstützung zu bieten. Und das ist einfach das, was ich nur betonen kann, dass man es nicht unterschätzen darf, wie wichtig es ist, sich bewusst mit der Arbeitskultur auseinanderzusetzen und dann für sich und sein Team zu definieren, wie gehe ich eben damit um. Und diese Erwartungshaltung der Führungskräfte darf nicht sein, du bist dauernd on, oder wenn ich dir schreibe, dann musst du mir in 10 Minuten antworten. Das funktioniert nicht. Vielleicht noch eine Methodik da ist auch mit Priorisierungen zu arbeiten, also um auch da einfach für das Team, für Beschäftigte den Druck rauszunehmen, so von wegen, oh Gott, jetzt kommt eine Mail von der Führungskraft, dass man einfach mit seinem Team zum Beispiel definiert, Prio 0 bedeutet, ich bräuchte eine Antwort innerhalb von x Stunden. Prio 3 bedeutet innerhalb von 3 Wochen, sodass man da auch nochmal hilft, eine bewusste Strukturierung, Erwartungshaltung eben klarzumachen.
Ja, ich finde, es ist ein sehr spannender Aspekt, Sada, ne? Diese Priorisierung, die auch sofort offensichtlich sein muss, ne? Also
Genau.
die Beschäftigten müssen sofort sehen, okay, das ist jetzt, muss ganz weit oben auf meine To-Do-Liste oder
Ja.
ich kann das erstmal in der Bearbeitung auch liegen lassen. Eine Frage, die mir gerade gekommen ist, ist folgende: Nutzt ihr denn in der Zwischenzeit auch KI-Tools, um genau solche Aspekte im HR besser auszuwerten? Weil ich war in den letzten Monaten immer wieder, sowohl im Gespräch als auch nur beim Messen, wo es um den Impact von KI auf HR geht. Und genau solche Aspekte bin total spannend, denn KI kann einem hier Muster offenlegen, die vielleicht aus dem, in Anführungsstrichen, dem menschlichen Auge gar nicht bewusst werden. Und ich finde es spannend zu erfahren, wie die GPI damit umgeht.
Wir sind gerade dabei, es aufzubauen. So wie ich auch immer zu unseren Kunden sage, man braucht auch die entsprechende Datenlage in der entsprechenden Struktur, damit KI auch das auswirft, was es auswerfen soll, ja. Da sind wir gerade dabei, um da eben in der Auswertbarkeit zu kommen in dem Bereich. Bisher ist die Auswertbarkeit re relativ häufig dann noch händisch oder mit Algorithmen, die man halt bisher angewendet hat. Aber wir schauen es uns auch tatsächlich an, was man in dem Bereich noch damit tun kann.
Ja, das ist eine Frage, die wir uns im Netzwerkbüro auch stellen. Inwiefern kann KI auch unterstützen, dabei eine bessere Vereinbarkeit zu ermöglichen? Ich glaube, da ist viel Potenzial drin, aber es ist im Moment auch noch viel schwimmen, ne? Aber ich glaube, dass wir in einem Jahr oder zwei, wenn wir uns nochmal zusammenschalten, nochmal einen anderen Blick drauf haben werden.
Wo es heute eher schon hilft, ne, aus meiner Sicht ist einfach diese Effizienz zu steigern, vielleicht gar nicht jetzt aus dem HR-Blickwinkel heraus, sondern aus dem Blickwinkel heraus, wie können mir KI-Tools heute schon helfen, sage ich mal, Standardaufgaben effizienter abzuarbeiten, um dadurch einfach auch, und das spielt ja dann wieder auf den Leistungsaspekt ein, den wir hatten. Also bin ich was wert, wenn ich 40, 60, 80 Stunden in der Woche erreichbar bin? Oder bin ich was wert? Also auch das bitte in Anführungszeichen verstehen, wenn ich einfach ein Arbeitspaket, ein Ziel erreicht habe. Und da hilft KI natürlich heute schon extrem, einfach an diese Ziele effizienter zu kommen.
Hast du denn jetzt abschließend, Sarah, noch ein paar Tipps für die Unternehmen, die zuhören, wie man dieses Thema am besten angehen kann? Ich könnte das jetzt selber für mich auch zusammenfassen, aber ich fände es eigentlich spannender, das von dir zu hören, Sarah.
Sehr gerne. Erster Tipp ist für mich absolute Transparenz und Ehrlichkeit auf allen Ebenen. Also sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, wo stehe ich persönlich gerade im Teil der Entgrenzung oder im Teil der bin ich Dauer-on von 1 bis 10. Also dort einfach auch als Tipp, Skalen zu nutzen, sich das ja bewusst zu machen und zu sagen, beispielsweise von 1 bis 10, wo stehe ich da gerade? Das ist so der erste Tipp, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Dann in einen Aushandlungsprozess zu gehen, also das heißt, mit seinem Team, mit seiner Organisation darüber zu sprechen, was ist unser Geschäftsmodell? Wie erreichen wir unsere Ziele? Was sind unsere Prioritäten? Und wie können wir das einfach im Kontext der Vereinbarkeit ermöglichen, um und eben nicht dauerhaft on zu sein? Durch den Aushandlungsprozess als dritten Tipp definitiv Richtlinien, Regeln festlegen, die einfach allgemeingültig sind, auch für Führungskräfte, weil sonst entsteht aus meiner Sicht wenig bis keine psychologische Sicherheit und dann hat man seine Regeln, aber trotzdem ist man on in Anführungszeichen. Als vierte Regel, oder als vierter Tipp, wenn die Regel gebrochen werden muss, in Anführungszeichen, weil einfach was Besonderes ist, das dann einfach auch wieder bei den Betroffenen einfach anzusprechen. Das heißt jetzt nicht, dass ich eine E-Mail an die gesamte Organisation schreiben muss, das ist völlig übertrieben, aber die, die das dann erleben, einfach auch wieder mitzunehmen und zu sagen, hey, aus den und den Gründen, wir haben das vereinbart, aber in dem und dem Moment muss ich anders agieren. Und als fünfter Tipp im Gespräch bleiben, so wie du auch gesagt hast, ne, so wie wir es mit MUP haben, also Möglichkeiten schaffen, sich einfach auch außerhalb von der Hierarchie zu dem Thema auszutauschen oder einfach Unterstützung und Hilfe zu bekommen und ja, insgesamt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man auf dem Weg ist und dass dieser Prozess, wie wollen wir arbeiten und wie entwickeln wir uns, einfach nie abgeschlossen ist.
Okay, das ist ja eine umfangreiche, aber ich glaube, super lohnenswerte To-Do-Liste. Vielen Dank dafür, Sarah. Das nehmen wir auch gerne für die Arbeit unseres Netzwerkbüros auf. Ich danke dir vielmals.
Sehr
Es war
gerne.
ein toller Austausch. Danke, dass du die Zeit hattest. Und für alle, die zuhören, wenn Sie den Faden im Gespräch mit Sarah wieder aufnehmen wollen, kommen Sie doch am 20. September zu unserem Unternehmenstag nach Berlin, ins Haus der deutschen Wirtschaft. Sarah wird auch da sein. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ansonsten freue ich mich auf den nächsten Espresso. Ich freue mich auf Rückmeldung von Ihrer Seite. Schicken Sie uns gerne eine Mail. Und dann wünsche ich allen erstmal noch weiterhin guten Start in den Tag.
Vielen Dank, Thomas, für die Einladung.
Gerne. Tschüss.